Vielen Dank für die Einladung. Meine Aufgabe ist jetzt, nun Sie ein bisschen aus der Intensivstation zurückzuführen in die Endokrinologie. Aber ich glaube, es wird für Sie trotzdem spannend sein, weil es auch für uns ein Gebiet ist, das sehr, sehr im Fluss ist und das auch therapeutisch jetzt schon am Patienten Anwendung findet. Es gibt eine ganze Reihe von gastrointestinalen Peptiden, die im Gastrointestinaltrakt produziert werden und Auswirkungen haben auf den gesamten Organismus. Und eines, das Sie sicherlich besonders gut kennen, ist das Insulin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange damit an und zeige Ihnen jetzt so mal die wichtigsten und auch die therapeutischen Anwendungen, die es für diese Hormone jetzt gibt. Das ist ein Tier, das ich Ihnen, glaube ich, nicht zeigen müsste. Das ist diese Studie von Van den Berge, die gezeigt hat, dass Blutzuckerkontrolle mittels kontinuierlicher Insulin-Dauerinfusion ganz wichtig ist für das Überleben von Patienten auf der Intensivstation. Es ist aber nicht nur auf der Intensivstation wichtig, sondern auch für die Kardiologen wichtig. Eine Studie, fast schon 10 Jahre alt, die gezeigt hat, dass eine bessere Blutzuckerkontrolle mittels intensiver Insulintherapie die Mortalität von Patienten nach Herzinfarkt deutlich verbessern kann. Und das ist jetzt etwas, was zunehmend mehr in Diskussion kommt, ist nämlich nicht, dass der nüchterne Blutzucker, den wir alle gewohnt sind zu messen bei unseren Patienten, eine wichtige Rolle spielt, sondern vor allem auch der postprandiale Blutzucker. Das ist eine Meta-Analyse, also jeder Punkt hier ist eine Studie und die schwarzen Punkte, die ich nicht hervorgehoben habe, sind nüchtern Blutzuckermessungen, die eigentlich nicht korrelieren mit dem kardiovaskulären Risiko, aber der postprandiale Blutzucker nach einem oralen Glukosetoleranztest oder nach einer Mahlzeit oder nach einem Nahrungsbolus auf der Intensivstation, der korreliert sehr, sehr eng mit dem kardiovaskulären Risiko. Und wenn Sie sich die Absolutwerte hier anschauen, dann ist das eben ein postprandialer Blutzuckeranstieg unter 200 und ein nüchtern Zucker unter 125, also Werte, die eigentlich fast noch normal sind. Zeigen deutliche Korrelation. Also es geht jetzt aus diabetologischer Sicht immer mehr dahin, dass diese Blutzuckerschwankungen oder Blutzuckeranstiege nach Belastungen, dass die zumindest in diesem fast normalen Bereich eine ganz wichtige Rolle spielen dürften. Wichtiger Punkt war ja auch immer zu diskutieren, was ist es denn nun, was so positiv ist? Ist es das Insulin selber oder ist es die Hemmung der Lipolyse, die Senkung der freien Fettsäuren oder was auch immer? Derzeit, glaube ich, geht die Diskussion dahin, dass es die Glucose selber ist, die zumindest in der Akutsituation oder auch wahrscheinlich in der chronischen Situation einen negativen Effekt hat. Im Endeffekt über die Induktion von Entzündungsmediatoren und oxidativem Stress. So, jetzt aber wieder zu den gastrointestinalen Hormonen zurück. Und das ist eine Studie, das ist ja aus einer rezenteren Arbeit, aber in Wirklichkeit eine Studie, die schon vor 10 oder 15 Jahren gemacht worden ist, nämlich dass es nicht egal ist, ob Sie Glucose IV oder enteral zuführen. Die haben sich also die Mühe gemacht, Glucose IV zu geben als Bolus und dann Glucose oral, um den gleichen Blutzuckerverlauf im Blut zu haben. Aber wenn Sie jetzt sozusagen die Insulinsekretion auf diesen Glucose-Bolus anschauen, hier als C-Peptid-Verlauf im Plasma gezeigt, dann zeigt sich, dass wenn die Glucose oral gegeben wird, dass eine viel, viel höhere Insulinsekretion induzieren können, als wenn man die Glucose IV gibt. Und das ist dann Incretin-Effekt genannt worden, weil man sich gedacht hat, der Darm muss da eine wichtige Rolle spielen. Es ist eben nicht egal, wo der Zucker herkommt. Und daher dieser Name Incretine. Also diese Incretin-Hormone, die man dann über viele Jahre gesucht hat und versucht hat zu identifizieren, sind intestinale Hormone, die nahrungsabhängig die Insulinsekretion stimulieren können, die vom Darm freigesetzt werden nach einem Stimulus, nach einer Nahrungsaufnahme, die den, vor allem diesen postprandialen Blutzuckeranstieg reduzieren, von dem wir jetzt wissen, dass er vielleicht eine wichtigere Rolle spielt, als wir bis jetzt geglaubt haben, und dass sie für einen ganz gewaltigen Teil der postprandialen Insulinsekretion, nämlich bis zu 60%, verantwortlich sind. Die beiden wichtigsten Hormone sind das GIP und das GLP-1, das ich Ihnen jetzt noch näher, die beiden will ich Ihnen jetzt noch näher vorstellen. Das GIP ist das Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide. das vor allem im Magen und im proximalen Dünndarm, in diesen K-Zellen produziert wird, wie sich's gehört, für ein Inkretin nach Nahrungsaufnahme freigesetzt wird, im Blut eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit hat, das ist dann therapeutisch wichtig, und durch ein Enzym, nämlich die DPP4, die Dipeptidase Nummer 4, abgebaut wird. Die wichtigen oder wesentlichen Wirkungen sind eben eine Stimulation der glukoseabhängigen Insulinsekretion, aber hat aber auch eine direkte Wirkung auf Beta-Zellproliferation, antiapoptotische Wirkung in der Beta-Zelle, und dieses GIP wirkt aber auch aufs Fettgewebe, nämlich als Fettspeicherung. Das andere Hormon, das GLP-1, ist ein Hormon, das aus einem Proglucagon-Peptid herausgeschnitten wird, und zwar im Pankreas wird aus dem Proglucagon hauptsächlich das Glucagon herausgeschnitten, das im Pankreas produziert wird. Im Dünndarm werden eine Reihe von Peptiden produziert, die Sie hier alle aufgelistet sehen. Das potenteste dürfte das GLP-1 sein. Wie gesagt, pankreatische Alpha-Zellen machen Glucagon, die enteroendokrinen L-Zellen im Dünndarm, eine Reihe von Hormonen, das potenteste GLP-1. Hier auch wieder im Blut eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit, Abbau wiederum durch diese Dipeptidylpeptidase Nummer 4 und auch über die Niere. Nun, als Diabetologe interessiert mich natürlich auch die Behandlung von Diabetikern, und da gibt es auch die besten Studien dazu, die ich Ihnen zeigen möchte. Was man bei Diabetikern schon relativ früh gefunden hat, das ist also ein Bild, das Sie schon kennen, das ist dieser Inkretineffekt, gebe ich die Glucose oral, ist die Insulinsekretion wesentlich besser, als wenn man sie V gibt. Wenn man das bei Diabetikern macht, sieht man im Prinzip einen ähnlichen Effekt, aber diese positive Wirkung oder zusätzliche insulinstimulierende Wirkung der oralen Glucosezufuhr ist bei den Diabetikern verhindert. Das heißt also, die haben offenbar einen verminderten Inkretineffekt. Die GLP-1-Konzentrationen bei Diabetikern sind jetzt nicht dramatisch, aber doch ein bisschen niedriger als die von Gesunden. Etwas, was Sie vielleicht auch interessieren wird, ist sozusagen eine chirurgische Sache, nämlich die bariatrische Operation, die bei morbid adipösen Patienten verwendet wird, um doch dramatische Gewichtsreduktionen zu erzielen. Da dürfte zumindest ein Teileffekt auf die positive, also ein Teileffekt der positiven Wirkung dieser Operationen auf den Diabetes, auf die Blutzuckerkontrolle durch eine veränderte Sekretion dieser gastrointestinalen Hormone zustande kommen. Wenn Sie einen Magenbypass zum Beispiel machen, geht die Nahrung einfach viel unmittelbarer in den Dünndarm hinein und führt dann zu einer deutlich höheren Sekretion von zum Beispiel GLP-1 und zu einer Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei diesen Patienten. Jetzt noch einmal Zusammenfassung dieser Mechanismen. Das GIP hat Wirkung auf den Pankreas, Insulinsekretion, Beta-Zellüberleben, aber auch auf die Adipozyten mit vermehrter Fettspeicherung. Das GLP-1 eine große Bandbreite an Wirkungen, einerseits direkt auch auf das Pankreas, Beta-Zellüberleben, Insulinbiosynthese, Beta-Zellproliferation, eine Verminderung der Glucagonsekretion in der Bauchspeicheldrüse, eine Verminderung der Magenentleerung und auch ganz zentrale Wirkungen auf das Hirn. Es führt zu Übelkeit, vermehrter Sättigung, verminderter Nahrungsaufnahme und Gewichtsverlust. Und das waren die Daten, die man aus dem Tierversuch gekannt hat. Und das hier war die erste Studie 2002, bei der man versucht hat, die Wirkung von diesem GLP-1 bei Diabetikern, also Menschen und Diabetikern, zu zeigen, ob das eben wirkt. Hier oben ist Placebo-Infusion, und zwar waren das Typ-2-Diabetiker, die für insgesamt 6 Wochen mit einer kontinuierlichen subkutanen Infusion dieser Hormone behandelt worden sind. Bei Placebo-Infusion sehen Sie keinen Effekt, das ist so ein Tagesverlauf eines Blutzuckers und C-Peptid-Freisetzung, also Maß für die Insulinsekretion, kein Effekt vom Placebo. Wenn Sie aber GLP-1 über 6 Wochen infundieren, sieht man deutliche Verbesserung des erhöhten Blutzuckers bei diesen Patienten, vor allem die postprandialen Blutzuckerspitzen sind deutlich besser, und auch die nahrungsabhängige Insulinsekretion wird durch diese GLP-1-Sekretion deutlich verbessert. Was uns Diabetologen dann besonders gefreut hat, war eigentlich eine Nebenwirkung dieser Medikamente, nämlich das ist eines der wenigen blutzuckersenkenden Medikamente, ist, das auch zu einem Gewichtsverlust führt. Das ist ein großes Problem bei uns. Wir haben eher übergewichtige Patienten. Wenn man denen Insulin gibt, zum Beispiel, das ist ein anaboles Hormon, dann nehmen die alle 10 Kilo zu und der Zucker ist zwar besser, aber sie sind noch dicker als vorher. Dieses GLP-1 hat diesen Effekt nicht. Es führt nämlich im Vergleich zu Placebo doch zu einem beachtlichen Gewichtsverlust. Hier von in dieser Studie 2 Kilogramm Gewichtsverlust über 6 Wochen. Das ist die Studie, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wenn Sie oder ein GLP-1-Analogon, das ich Ihnen nachher noch näher vorstellen möchte, mit einem langwirksamen Insulin, das ist das Insulin-Glargin, also das Lantus, vergleichen, dann haben beide den gleichen Effekt auf die Verbesserung der Glykämie, also eine Reduktion des HbA1cs um ca. 1,5%. Das Insulin führt zu einer Gewichtszunahme, das GLP-1-Analogon zu einer deutlichen Gewichtsabnahme, sodass Sie dann doch so 5 Kilogramm Gewichtsunterschied haben, je nachdem, welches Medikament Sie verwenden. Bezüglich Beta-Zell-Überleben und Beta-Zell-Proliferation, Sie wissen ja, dass ein Diabetiker erst dann Diabetiker wird, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Insulin produzieren kann, und das Beta-Zell-Versagen ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor beim Voranschreiten dieser Erkrankung ist. Und das ist für uns natürlich auch sehr spannend, dass dieses Medikament eine Proliferation und Vermehrung der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse macht. Da gibt es naturgemäß natürlich nur Tierstudien. Bis jetzt weiß ich niemand, die Bauchspeicheldrüse im Verlauf biopsieren lässt. Vielleicht für Sie auch interessant, da gibt es nur kleinere Studien dazu, aber doch Hinweise, dass dieses GLP-1 auch auf kardiovaskuläre Faktoren eine Rolle spielen dürfte, nämlich also hier eine Studie, die zeigt, dass die Linksventrikelfunktion und auch die sozusagen das Befinden der Patienten mit Herzinsuffizienz besser wird unter dieser Therapie. Das sind die beiden Medikamente, die seit wenigen Monaten bei uns in Österreich im Handel sind. Das eine ist das Exenatide, das heißt Byetta, von der Firma Lilly, und das Sitagliptin ist, glaube ich, von MSD. Die Mechanismen sind unterschiedlich. Das Problem bei diesem GLP-1 ist, dass wenn Sie es initiieren, haben Sie eine Halbwertszeit von 2 Minuten. Das heißt, das ist für eine Therapie natürlich, ich meine, auf der Intensivstation mit Dauerinfusion wird es vielleicht funktionieren, aber für Patienten, die frei herumlaufen, ist das natürlich nicht so günstig. Und da ist sozusagen der eine Ansatz, dass man analoger verwendet. Das erste, das jetzt am Markt ist, ist das Exendin, das aus dem Speichel von so einer Eidechse isoliert worden ist und jetzt eben hergestellt wird, und das eine wesentlich längere Halbwertszeit im Blut hat, und das kann man zweimal pro Tag subkutan injizieren. Das gibt es jetzt schon, und es ist jetzt, ich glaube, Phase 2 oder 3 Studien, gibt es jetzt eine LAR, also so eine lang einmal pro Woche Depot-Injektion geben als Dauertherapie. Die andere Variante ist, und das ist das eben das Sitagliptin, dass man diese DPP4, also das Enzym, dass diese Peptide, das GLP-1 und das GIP abbaut, dass man das pharmakologisch hemmt und dadurch die Plasmakonzentrationen dieser Inkretine in die Höhe treibt. Da ist ein bisschen das Problem, dass diese DPP4, also dieses Abbauenzym, natürlich eine Reihe von anderen Peptiden auch abbaut, und da aus meiner Sicht jetzt noch ein bisschen die Frage ist, was man damit für womöglich noch alles anstellen könnte, aber das wird sich zeigen. Vorteil ist halt, dass man das einmal pro Tag oral zu sich nehmen kann und dass hier zumindest langfristig eine irgendwo parenterale Therapie bleiben wird müssen. Vielleicht jetzt hier sozusagen nochmal die wesentlichen Unterschiede dieser beiden therapeutischen Mechanismen. Das eine sind die direkten GLP-1-Rezeptor-Agonisten und die DPP-4-Hemmer. Vorteil hier, dass oral bioverfügbar sind, dass sie GLP-1 und GIP erhöhen. Der Gewichtsverlust, also diese positive Wirkung aufs Körpergewicht, ist eigentlich nur bei einem GLP-1-Agonisten da, die aber als Nebenwirkung, und das hängt natürlich auch direkt zusammen, auch Übelkeit und Erbrechen machen können, wenn man es zu hoch dosiert. Zu den DPP-4-Hämmern gibt es jetzt eine neue Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass die eventuell auch ein erhöhtes Infektionsrisiko machen könnten. Es waren vor allem Harnwegsinfekte für Lunefritis etwas erhöht bei diesen Patienten. Eine Erklärung könnte sein, dass diese DPP4, also dieses Abbauenzym, auch auf der Oberfläche von Leukozyten vorhanden ist und man sich vorstellen könnte, dass es vielleicht doch in mehrere Mechanismen eingreift, was man dann doch nicht so haben möchte. Aber da sind die Akten natürlich nicht geschlossen. Das war jetzt sozusagen ein bisschen Überblick über das Thema Insulinsekretion und Freisetzung durch gastrointestinale Hormone. Ein anderes Gebiet, das für uns natürlich sehr, sehr spannend ist, ist die Darm-Hirn-Achse, nämlich wie führt der Darm und durch im Darm freigesetzte Hormone dazu, dass die Nahrungsaufnahme und die Magenentleerung reguliert werden könnten. Da gibt es eine Reihe von Hormonen, die Sie jetzt schon gehört haben, also das GLP-1 macht das Cholezystokinin, also ein Hormon, das eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass sich die Gallenblase kontrahiert, wenn man was Fettes isst, auch das macht Sättigungsgefühl. Dann ein Hormon, das eher im distalen Darm und im Kolon produziert wird, dieses Peptid YY, das einen großen Hype ausgelöst hat. Da gab es eine New England Journal Arbeit, die gezeigt hat, dass die Leute alle nichts mehr essen, wenn man das infundiert. Nachfolgestudien haben das dann nicht mehr ganz so bestätigen können. Und ein Hormon, das Amylin, das aus der Bauchspeicheldrüse produziert wird und das ich Ihnen jetzt auch näher zeigen will, weil es das jetzt auch als synthetisches Analogon, als im therapeutischen Einsatz zumindest in Amerika schon gibt. Das ist eben ein Hormon, das in den pankreatischen Inselzellen produziert wird, gemeinsam mit Insulin freigesetzt wird und dann eben das macht, was diese gastrointestinalen Hormone fast alle machen, dass es die Magenentleerung hemmt, Glucagonfreisetzung hemmt und die Nahrungsaufnahme reduziert. Da gibt es ein Analogon, das heißt Pramlintide. Und wenn man das hier bei adipösen Typ-2-Diabetikern mit Insulintherapie verwendet, sieht man, dass sich bei diesen Patienten der Blutzucker verbessert. Das ist also eine Verbesserung des HbA1c-Wertes, jetzt nicht dramatisch, aber doch so um die 0,6% besserer HbA1c-Wert und auch ein positiver Effekt auf die Gewicht, aufs Körpergewicht. Bei Insulintherapie eher eine Zunahme, bei den Patienten, die zusätzlich zu Insulin mit diesem Pramlintide behandelt worden, 1,5 Kilogramm Gewichtsabnahme. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein Hormon, das vielleicht für Sie auch in Zukunft interessant werden könnte. Das ist das Ghrelin, das ist ein Hormon, das im Magen produziert wird und eigentlich das einzige Hormon dieser gastrointestinalen Familie ist, das den Appetit steigert. Und das wäre vielleicht auch in Zukunft oder zumindest laufender Studien, wenn man vielleicht Patienten, die kachektisch sind, die an Gewichtsabnahme leiden, was viele chronisch oder schwer kranke sicher haben oder tun, dass es da vielleicht einen therapeutischen Einsatz geben könnte. Vielen Dank.